Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Mein Name ist Erik Hübner und ich freue mich, dass ihr auch wieder jetzt dabei seid und zuhört. Ja, ich gucke ja auch immer so ein bisschen in Facebook und was beschäftigt die Leute, über was reden die Leute, und mir ist auch immer wichtig, dass ich selbst dazulerne. Ich habe jetzt heute mal einfach ein bisschen, das ist natürlich ein extrem komplexes Thema. Ich mache das jetzt mal wirklich sehr, sehr, sehr oberflächlich, so dieses Thema Soja. Also ich selbst, ja, ich bin nicht allergisch gegen Soja, also ich vertrage das, aber ich stehe jetzt nicht so mega drauf. Also ich mag zum Beispiel, was ich ganz cool fände, sind zum Beispiel diese Sojateile, die so ein bisschen wie Rinderfilet und so sind. Aber bei mir ist es jetzt so, nach irgendwie 4-5 Jahren vegan, das geht mir so wie vielen auch, dass ich natürlich immer weniger auf irgendwelche Ersatzprodukte zurückgreife, einfach weil du mit jedem Jahr einfach besser kochen kannst oder mehr lernst und ganz ehrlich auch manchmal zu faul bin. Ich mache mir lieber einen schönen Linseneintopf mit Kartoffeln und frischen Kräutern als irgendwelche Fleischersatzsachen. Und bei den Fleischersatzsachen stehe ich halt mehr auf diese Lupinensachen von Purvegan zum Beispiel. Die mag ich lieber als diese Sojasachen. Aber zum Beispiel andererseits am Anfang, als ich vegan wurde, das ist eigentlich ganz spannend, hat mir zum Beispiel Sojamilch, und ja, ich sage Sojamilch, weil ich mir mit Sicherheit von keinem Landwirtschaftsminister oder EU, lasse ich mir mit Sicherheit nicht verbieten, ob ich das Soja trinke oder Sojamilch nenne, hat mir am Anfang Sojamilch gar nicht geschmeckt. Und mittlerweile, also da habe ich lieber Hafer- und Reismilch getrunken. Mittlerweile ist mir die Reismilch zu süß. Und ich stehe tatsächlich ein bisschen mehr auf Sojamilch als zum Beispiel auf Reismilch. Also der Geschmack verändert sich auch. Aber halt das Thema Soja, man liest immer wieder, ja, irgendwie wegen den ganzen Veganern wird der Soja im Regenwald angebaut. Auch da verweise ich nochmal kurz auf diese, unter anderem auf die Folge mit dem Professor Dr. Trabert, was das vor Ort anrichtet. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich denke eigentlich mittlerweile auch mit dem Jan, mit dem Graslutscher habe ich drüber gesprochen. Ich denke immer, mittlerweile müsste eigentlich wirklich auch der Letzte zumindest bei dem Thema wissen, dass es nicht sein kann, dass irgendwie 2/3 der weltweiten generell Getreideernte, auch Sojaernte, in die Massentierhaltung geht. Also zum Beispiel in dem Gespräch mit Rich Roll auf der Buchmesse hat er mir eine aktuelle Zahl gesagt, dass zum Beispiel in den USA 70% der Maisernte gehen zum Beispiel in die Massentierhaltung, und dort wird ja relativ viel Mais konsumiert, auch so mit Broten und Gebäck und so weiter. Das ist also immer wieder, also es ist immer wieder diese 2/3 der Ernte. Und lustigerweise zum Beispiel ein guter Bio-Sojatrink oder auch Produkte, die steht ja auch immer drauf, ohne Gentechnik. Meistens kommt Soja in den Produkten ja teilweise so aus Italien oder vom Bodensee oder zumindest aus Europa. Und da, ja, einfach vielleicht sich auch mal so ein bisschen informieren, oder es steht ja auch meistens drauf, auch hier in Rheinhessen zum Beispiel wächst extrem guter, hochwertiger Soja, und dieser Bio-Soja, der ist viel zu teuer für die Massentierhaltung. Also das ist so teuer, der ist zu teuer für das billige Fleisch, sage ich mal. Und was ich dann auch immer wieder lese, dieses Thema vor allem so in dieser Kraft- und Bodybuilding-Szene, das Thema Soja und irgendwie Östrogen. Ich muss sagen, ich selber habe das für mich schon lange abgehakt, das Thema, aber ich möchte euch ja informieren, auch zum Nachdenken anregen oder auch zum Nachlesen anregen. Und ich muss zugeben, bei dem Thema fehlt mir ja so ein bisschen die Tiefe, weil ich euch ja dann doch auch was Richtiges vermitteln will. Und dafür habe ich mich auf eine Veggie World, das war hier bei uns, die in Wiesbaden, einfach mal mit dem Nico Rittenau getroffen, also auch ein lieber Freund. Und der hat da einfach viel mehr Ahnung als ich, und der erzählt mal ein bisschen mehr über das Thema Soja, Östrogen und so weiter. Das Gespräch habe ich natürlich wie immer für euch aufgezeichnet, und das könnt ihr jetzt hören. Ja, das Thema Soja wird immer gerne mal heiß diskutiert. Es kursieren viele Vorurteile, auch gerade so in dieser Fitnessszene, dass uns Soja verweiblicht. Ich dachte mir, ich frage einfach mal jemand, der Ahnung davon hat und gerade auch eine Arbeit darüber geschrieben hat, der Nico Rittenau. Aber am besten stellst du dich einmal selber vor und sagst mal, wie du dich in das Thema Soja reingefuchst hast in letzter Zeit.
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung, Erik. Ich freue mich sehr, über das Thema Soja zu sprechen, weil es ein unglaublich missverstandenes Thema ist und viele Leute sowas gehört haben. Aber wir wollen da halt ein bisschen Fakten mit reinbringen. Mein Name ist Nico Rittenau, ich bin studierter Ernährungsberater und arbeite an nachhaltigen Konzepten, wie wir unsere wachsende Bevölkerung nicht nur möglichst gesund, sondern auch ressourcenschonend ernähren können. Und im Zuge dessen bin ich unweigerlich auf die pflanzliche Ernährung gestoßen, die einfach sehr schonend ist für unsere Ressourcen. Und das Thema Soja kommt ja in jeder Ecke vor. Also jede Bevölkerungsgruppe hat so ein bisschen die Sorge, weil man hört ja, Soja würde den Testosteronspiegel bei Männern senken, Männer verweiblichen. Man hört, es würde die Spermienqualität beeinflussen, es würde Brustkrebs bei Frauen verursachen, auf die Schilddrüse gehen und ähnliches. Und Leute sind sehr, sehr verunsichert. Und deswegen, das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, meine Bachelor-Thesis, die zum Abschluss meines Bachelorstudiums geschrieben habe, die möchte ich dem Thema widmen und habe da 6 Monate lang wenig anderes getan und habe mir über wirklich jedes Buch, jede Veröffentlichung hergemacht, jede Studie gelesen und freue mich, das jetzt mit dir zu teilen.
Okay, und wir erzählen auch gleich noch mal ein bisschen mehr über dich, weil bei dir gibt es im Moment viel Spannendes zu erzählen, auch was Thema Ausbildung und so angeht. Da kommen wir aber auf jeden Fall noch dazu. Was sind denn, also du hast es eben schon gesagt, die größten Mysterien, Mythen, Falschaussagen sind so, also das kenne ich, weil ich komme ja ein bisschen aus dieser Bodybuilder- oder Fitnessszene. Was ich immer wieder höre, auch heute noch, ist, dass quasi von Soja Männern Brüste wachsen. Mhm. So drücke ich es jetzt mal aus. Wie, also woher kommt das und vor allem, was ist daran der Fehler?
Ja, also du hast da wichtige Frage gestellt, woher kommt denn das? Weil bevor man überhaupt über Soja spricht, muss man mal wissen, woher kommt es. Und man muss eines wissen, es gibt im Soja die sogenannten Phytoöstrogene. Und wie der Name schon sagt, haben die irgendwas mit Östrogen zu tun. Und soweit ist auch der wahre Kern, das heißt, jeden Mythos, den man hört, der hat immer so einen wahren Kern. Die Interpretation ist oft nur falsch. Und man, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, diese Phytoöstrogene haben eine östrogenähnliche Wirkung, das heißt, die können an den Östrogenrezeptor bei Männern und Frauen andocken. Aber wichtig, erstens einmal sind die zwischen 100 und 1000-fach schwächer wie körpereigene Östrogene, wie das Östradiol. Und zum anderen wirken sie auch anders, denn es gibt im Körper verschiedenes Gewebe, zum Beispiel das Brustgewebe hat verschiedene Rezeptoren, Alpha-Rezeptor, Beta-Rezeptor, und Phytoöstrogene binden im Gegensatz zu körpereigenen Östrogen auch an andere Rezeptoren. Das macht sie zu sogenannten selektiven Östrogen, also SRM, Selective Estrogen Receptor Modulators. Das muss man jetzt nicht im Prinzip verstehen, aber was man sagen muss, sie wirken östrogenähnlich, aber viel, viel schwächer. Und hier kommt auch schon der erste spannende Punkt, nämlich Frauen, die in ihren fruchtbaren Jahren sind, haben ja naturgemäß einen verhältnismäßig hohen Östrogenspiegel, den brauchen sie auch. Er darf aber nicht zu hoch werden, denn ein zu hoher Östrogenspiegel erhöht das Risiko für Brustkrebs. Und diese Phytoöstrogene aus dem Soja docken an den Östrogenrezeptor an und blocken dadurch auch, dass das körpereigene Östrogen ran kann. Das heißt, das schwächere Östrogen aus der Sojabohne dockt an und verhindert, dass zumindest ein Teil des körpereigenen Starken andockt, und damit wird der Östrogenspiegel der Frau niemals so skyrocking hoch werden. Das heißt, eigentlich wirkt es nicht pro Östrogen, sondern sogar Anti-Östrogen, und das ist auch gut so. Aber es wirkt, das habe ich schon gesagt, mit diesem SERIM, es wirkt selektiv auf manche Gewebe Östrogen, auf manche Anti-Östrogen. Und das ist genau das Spezielle und Tolle, weil wir haben zum Beispiel, während ein hoher Östrogenspiegel schlecht für die Brust ist, ist es aber gut für die Knochengesundheit. Und Soja wirkt am Knochen Östrogen, es wirkt aber Antiöstrogen auf der Brust. Das ist wirklich faszinierend. Und es gibt, und daher kommt auch der Irrglaube, dass es vielleicht Krebs verursachen könnte, es gibt so Grundlagenforschung. Das heißt, man nimmt eine Brustzelle im Labor in einer Petrischale und gibt dort isolierte, hochdosierte, isolierte Soja Phytoöstrogene, sogenannte Isoflavone, hinzu, und da gab es verschiedene Ergebnisse. Manchmal hat es Krebs gehemmt, manchmal Krebs stimuliert. Aber das sind ja nur Grundlagen. Dann hat man Rattenmodelle genommen und hat das weitergetestet. Auch hier selbe Kritik, man hat atymische, also Ratten ohne Thymusdrüse genommen, die kein Immunsystem hatten, und hat ihnen auch wieder indiziert, dass der Stoffwechsel umgangen. So. Und dann kam man zu der Menschenforschung, Bevölkerungsstudien, und wir haben ja einige Bevölkerungsgruppen, gerade in Asien, die etwas mehr Soja essen als andere. Und da sieht man, dass im Schnitt die Brustkrebsrate sogar geringer ist. Und das hängt aber damit zusammen, dass sie es einfach schon sehr früh konsumieren. Das heißt, jede Frau, die jetzt schon älter als 10 ist, wird wahrscheinlich von diesem Schutzeffekt nicht mehr so viel mitbekommen, aber weiterhin ist Soja für sie ein guter Proteinlieferant. Es hat sehr viel Magnesium, sehr viel Kalzium, sehr viel Eisen, und daher ein vollwertiges Lebensmittel. Und für die Männer, die aber die Sorge haben, es wirkt, wie gesagt, gesagt wesentlich schwächer und in der Menge, wie man es isst, wir sprechen vielleicht von 1, 2, 3 Portionen Soja am Tag, 200 Gramm Tofu, 4 Liter, 1,5 Liter Sojamilch, ist es viel zu schwach, um überhaupt den Testosteronspiegel oder den Hormonhaushalt durcheinander zu bringen. Da würde ich mir über andere Fremdöstrogene in unserer Nahrung oder in der Umwelt mehr Sorgen machen als über Soja. Aber du siehst, es gibt so einen wahren Kern, es wirkt östrogenähnlich, genau, aber es wirkt nicht so, wie manche es befürchten. Und das Problem ist, Gegner einer pflanzlichen Ernährung greifen das natürlich dankend auf und verbreiten dann diese Halbwahrheiten, weil wenn wir glauben, Sojamilch ist schlecht, vielleicht trinken wir dann wieder mehr Kuhmilch oder essen mehr Fleisch und wir denken, dass Tofu schlecht ist.
Ja, ich gehe ja immer sehr pragmatisch an sowas ran. Ich denke mir halt auch immer, gerade im asiatischen Bereich, wo ja nur wirklich viele Menschen leben, und wenn wir jetzt so ein bisschen so den Querverweis vielleicht auch einfach mal mit der China Study im Bereich Milch sehen, ist es ja halt nun mal auch ein Fakt, dass die Leute dort wenig bis gar keine Kuhmilch konsumieren, aber im Schnitt mehr Soja als wir. Wobei die natürlich, du hast es eben schon gesagt, die essen ja jetzt auch nicht von morgens bis abends irgendwie pures Soja. Also wir reden ja von einzelnen Portionen. Und im Schnitt sind die Leute dort aber faktisch A, mit weniger Übergewicht in der Masse haben sie zu kämpfen und auch mit weniger Zivilisationskrankheiten. Und das Spannende ist, in denen, also asiatischen Ländern, wo jetzt der zum Beispiel auch Hühnerfleisch oder der Tierproteinkonsum steigt und der pflanzliche Proteinbereich sinkt, ich meine, das ist jetzt eine recht neue Entwicklung, steigen die Zivilisationskrankheiten. Also so gesehen, wenn an diesem Soja, also schlecht, was dran wäre, müsste ja eigentlich umgekehrt sein. Hast du da auch so ähnlich wie die China Study, gibt es da auch sowas wie so eine weltweite oder global umfassende Studie, die das so ein bisschen nochmal unterstreicht?
Ja, also es gibt durchaus Studien, die auch länderübergreifend Untersuchungen anstellen, und du hast schon eine sehr wichtige Sache gesagt. Es ist nicht so, dass wir denken, dass asiatische Frauen vielleicht einfach bessere Gene haben und deswegen weniger Brustkrebs bekommen, denn sobald eine Bevölkerungsgruppe, zum Beispiel asiatische Frauen und Männer, in ein anderes Land emigrieren und dann die standardwestliche amerikanische oder europäische Kost annehmen, gehen auch ihre Erkrankungen hoch. Oder jetzt, wo sie mehr westlich essen, vor allem in den Städten, auch hier erleben wir die gleichen Krankheitsraten. Das heißt, es hat definitiv mit dem Lifestyle gesamt und mit der Ernährung im Speziellen zu tun. Und das ist eigentlich der Punkt. Also es gibt eine Handvoll, das Journal for Family Practice hat, ich glaube, 12 große Reviews und Meta-Analysen zusammengetragen, die allesamt entweder weder positiv noch negativ keinen neutralen Effekt haben auf den Hormonhaushalt oder einen leicht schützenden. Aber da ist eben immer die Message gewesen, dass es um einen regelmäßigen, moderaten Konsum ab den ersten Lebensjahren geht. Das ist auch der Grund, warum einige Studien mit Veganer zum Beispiel keine andere Brustkrebsrate gefunden haben, weil Krebs generell, jedes Krebsgeschwür, ist etwas, was über Jahre, eher Jahrzehnte entsteht. Und wenn ich mich mit 35 Jahren entscheide, vegan zu werden, habe ich 35 Jahre lang mich anders ernährt. Dann ist es vielleicht, wenn ich 70 bin, werde ich einen Unterschied merken. Aber von daher gab es da keinen großen Unterschied. Jetzt, wo zum ersten Mal Generationen von Anfang an vegan werden, haben wir, glaube ich, eine sehr spannende Entwicklung in der Ernährungswissenschaft auch zum Untersuchen.
Also das fand ich gerade ganz gut. Das ist nämlich exakt tatsächlich genau das, was ich den Leuten auch immer sage. Ich wurde vegan fast punktgenau, als ich 40 wurde. Also jetzt mal angenommen, ja, der liebe Gott meint es gut, ich werde 80. Und dann habe ich mich bis 80 ja erst mein halbes Leben vegan ernährt. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass die ich sag mal, Fehler, die ich 40 Jahre gemacht habe, wobei vieles besser wurde, aber ne, klar, ab einem gewissen Punkt kannst du natürlich erst handeln. Jetzt ist es so, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, können wir ruhig verraten. Du bist ja sehr engagiert im Moment, was überhaupt das Thema angeht. Und da, glaube ich, kannst du auch schon drüber sprechen. Du bietest auch ziemlich neu jetzt an eine Ausbildung. Vielleicht kannst du da noch kurz was drüber erzählen.
Auf jeden Fall gerne. Also vielleicht abschließend noch, um die Soja-Thematik in Akta legen zu können. Die Empfehlungen und sogar die American Cancer Society, also eine Gesellschaft für die Behandlung von Krebs, empfiehlt Soja sogar als präventives Mittel. Und es gibt natürlich Soja-Allergiker. Das sind wenige Prozent, die sollten Soja vermeiden. Für alle anderen ist es so, dass es überhaupt keine Pflicht ist, es im Rahmen einer veganen Kost oder einer pflanzlichen Kost
zu machen. Also mal abgesehen davon eben.
Man kann es einfach weglassen. Das geht auch, aber genau. Es sind hochwertige, leckere Lebensmittel, Tofu, Tempeh, Sojabohnen etc. Und wie immer sollte man jetzt seine Kost nicht darauf aufbauen, sondern täglich vielleicht eine, zwei Portionen, wenn man das möchte, mit einbauen. Und da hat man weder einen negativen Einfluss auf seinen Hormonhaushalt zu befürchten, noch auf seine Schilddrüse, noch auf Ähnliches, was man immer wieder hört. Klar, man muss seinen Jodhaushalt im Griff haben für seine Schilddrüse. Aber die Auswirkungen sind generell positiv wie negativ, sehr moderat. Es ist einfach ein gesundes Lebensmittel.
Abgesehen davon kann ich unterstreichen, also ich habe früher dieselben Vorurteile gegen vor allem Tofu. Ich meine, es gibt ja noch mehr Produkte aus Soja als nur Tofu, hast du eben schon gesagt, aber das ist so ein bisschen das weit verbreiteste. Also den Tipp kann man vielleicht doch einfach nur mitgeben. Also wenn man natürlich jetzt auch hingeht, geht in den Supermarkt, ich meine auch in vielen konventionellen Supermärkten gibt es ja mittlerweile auch schon Bio-Natur-Tofu, kauft den, packt den aus, hat vielleicht schon, ist schon lustlos, geht lustlos an die Sache ran, und ich sage das jetzt aus eigener Erfahrung, ja, also ich weiß ja, wie ich früher war, schneide den auf und isst den pur, ja, ich sage immer, Leute, ihr geht doch auch nicht hin und kauft euch ein Stück Hähnchenfleisch und nehmt das aus der Packung, esst es pur. Auf die Idee wird keiner kommen. Ja? Also zum Beispiel, was ich einfach super geil finde mit Naturtofu, mit Kalanamak und Kurkuma, Pfeffer, Salz, bisschen Hafermilch, kann man super geiles Rührei machen. Mega. Ja, zum Beispiel. Das hat mit diesem Tofu von früher, mit dieser Öko-Bewegung, nenne ich es mal, auch gar nichts mehr zu tun. Abgesehen davon, wenn ich einfach mal zum Beispiel den Black Forest Tofu, den Räuchertofu nehme, der ist ein Gedicht. Also das hat mit diesen Sachen, die es früher gab, halt heute auch echt gar nichts mehr zu tun. Auch wenn man auf die Zutatenlisten guckt, das sind cleane Produkte. Also man muss da wirklich auch keine Angst vor haben. Und man muss es eben auch, also zum Beispiel, ich mag rein geschmacklich gar keine Sojamilch, aber es gibt ja auch genug Alternativen.
Auch andere noch.
Ja, also ich muss sie ja gar nicht trinken. Das ist ja das Schöne heutzutage. Mhm. Wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, okay, ich möchte mehr in den Bereich gehen, klar, dann kann er Bücher kaufen, machen, tun. Aber für die Leute, die es wirklich ein bisschen ernster meinen, bietest du ja eben, ich glaube auch in Kooperation, kannst ja gleich nochmal erzählen, tatsächlich auch eine Ausbildung an. Also abgesehen davon, dass du ausgebildeter Ernährungsberater bist, und
studiert das sogar.
Auch Koch, ne?
Also bist du Touristikkaufmann und im Rahmen dessen hat die 4 Jahre lang auch
Koch. Du Kochausbildung hast, genau. Aber erzähl mal, also was hast du jetzt auf diese Erfahrung von dir aufgebaut?
Also zum einen, du hast ja schon gesagt, sein Geld kann man extrem gut investieren, indem man sich Bücher kauft. Man kriegt so viel Wissen für wenig Geld, und da würde ich jedem Menschen, der es interessiert, das Buch von Dr. Michael Greger, How Not to Die, unbedingt empfehlen. Ansonsten, China Study kann man immer lesen von Campbell und von Dr. Jacobs, etwas sehr Wissenschaftliches, Dr. Jacobs Weg des genussvollen Verzichtes. Klingt jetzt nicht so spannend.
Oh, das ist aber ein sehr gutes Buch. Das genau. Kann ich bestätigen.
Über 1400 Studien, Wahnsinn. Ja. Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Ich habe ja angefangen das Ganze mit meinen Wochenendseminaren, die jetzt auch immer noch laufen. Jedes Monat kann man 2 Tage Wochenendseminar bei mir machen, wo es mir aber nur darum ging, niemanden auszubilden, sondern den Menschen einfach nur das Wissen zu geben, wie sie sich selbst gesund ernähren können. Und zeitgleich, als die Seminare so ein halbes Jahr liefen, kam der Sebastian Kubina, von mir sehr geschätzter Kollege, sehr begabter Koch, auf mich zu und meinte, Nico, pass auf, die Leute fragen immer, wo sie denn mehr übers Kochen lernen können und über gesunde Ernährung. Und es gibt ja, muss man sagen, nicht besonders viel, was man machen kann. Und muss sagen, er ist da der Initiator gewesen. Er kam auf mich und zeitgleich auch auf den Boris Lauser, einen sehr begnadeten veganen Rohkostzubereiter, zu und meinte, ich würde gern mit euch ein Institut machen, wo wir Leute fundiert Wissen vermitteln können. Und schon in den ersten Wochen war klar, da fehlt noch eine wichtige Komponente, nämlich die Patisserie, das Backen. Und die erste Person, die mir sofort einfiel, war die Stina Spiegelberg, die mit ihren Backbüchern wirkliche Klassiker geliefert hat, und die hatte glücklicherweise auch sofort Lust dabei zu sein. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt von uns vier, nennt sich Plant-Based Institute, und wir beginnen, kann man alles schon erzählen, weil es jetzt auch in einer Woche schon losgeht, also im März ist die erste Ausbildungsrunde für 6 Monate, es startet dann gleich drauf im Juni die zweite für 6 Monate, das ist eine berufsbegleitende Fernausbildung, das heißt in den 6 Monaten sind die Leute in jedem Monat eine Woche mit uns zusammen, ganz intensiv, und in den Wochen dazwischen haben die dann noch per Fernbetreuung und Gruppenarbeiten noch sehr viel weiteres vertieftes Wissen, und natürlich 6 Monate sind eine lange Zeit, wo man schon viel machen kann, aber wenn man wirklich in einem Bereich arbeiten möchte und fundiert einsteigen möchte, würde ich jeden Menschen auch noch nahelegen, wir bieten auf dem aufbauend auch noch vertiefende Aufbaumodule an, und die Idee war folgendes: Wir wollen sowohl Ernährungsfachkräfte als auch Köche der Zukunft ausbilden, denn ein Ernährungsberater, der über Ernährung weiß, muss auch wissen, wie man gut kocht, und der Koch muss auch wissen, wie gesunde Ernährung funktioniert, denn nur wenn leckere Gerichte gesund sind und gesunde Gerichte lecker sind, dann entsteht Innovation, und das bieten wir in dieser Grundausbildung, das heißt, egal ob man Koch oder Ernährungsberater werden möchte, die Grundausbildung ist immer dieselbe, und dann kann man sich vertiefen im Ernährungsbereich oder im Kochbereich. Und ja, wir sind für dieses Jahr für beide Durchgänge schon ausgebucht. Wir haben auch eine Warteliste, die für 2018 schon relativ lang ist. Wir werden aber vermutlich 2018 noch mehr als die zwei, vielleicht eine dritte Ausbildung auch noch machen. Und da sollte es zumindest noch ein paar Plätze geben, wenn jetzt jemand total heiß drauf ist und das unbedingt machen möchte. Und alle Infos gibt es auf der Webseite www.plant-based-institute mit e, weil es englisch ist, .com. Ansonsten auf meiner Seite nicoritenau.com kommt man auch hin. Und da freue ich mich sehr, das wird richtig cool und da hoffen wir wirklich als Train the Trainers sozusagen die neue Generation an neuen, aufstrebenden jungen Köchen und Ernährungsberater zu schulen.
Ja, super. Also ich meine, man sagt, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber man sagt es immer so schön, es ist schön, wenn junge Leute was Sinnvolles machen. Das würde ich jetzt in dem Fall einfach mal. Ja genau, Infos hast du schon gesagt, Webseite informieren, machen, man kann dich auch anschreiben, Facebook und so weiter. Du bist immer, das weiß ich sehr, auch sehr reaktionsfreudig. Dann würde ich sagen, ganz viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Der Lust auf Vegan Buchtipp.
Wenn ich dann schon mal auf der Veggie World bin, habe ich noch was für euch mitgebracht. Das ist jetzt, wenn ihr den Podcast hört, gibt es das Buch schon etwas länger. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr gutes Buch und mittlerweile gibt es auch ein super geiles Müsli und zwar von dem Ben Urbanke. Der ja verrückte Radler, sage ich immer, der hier diese mega langen Rennen fährt, Brest-Paris mit 11 Kilometern Höhenunterschied und so weiter. Der hat zum einen mit der Marke Good Sport ein extrem, also das ist tatsächlich, ich esse das privat selbst, ein gekeimtes Müsli, relativ neu. Probier das mal aus, das ist wirklich der Oberhammer. Und er hat ein sehr cooles Buch, das heißt Be Faster, Go Vegan oder Go Vegan rausgebracht. Das finde ich persönlich gut aus dem Grund, weil ich A, Ben sehr mag, weil er sehr konsequent ist auch in dem, was er tut, weil ich mich immer wieder auch gerne mit ihm einfach treffe und unterhalte und vor allem auch seine Leistung, was er da bringt, absolut bewundere. Und er ist da auch wirklich auf den vordersten Plätzen. Ben, verzeih mir, wenn ich es jetzt falsch sage, oder auch wirklich auf Platz 1 von diesen Ultramarathon-Bikern. Er hat coole Rezepte und coole Ideen und coole Ansätze und ist, wie gesagt, sehr konsequent in dem, was er tut. Und deswegen ist Be Faster, Go Vegan heute mein Lust auf Vegan Buchtipp.
Die Idee, das Buch zu schreiben, die kam eigentlich gar nicht von mir, die kam ja eher von den Sportlern drumherum, also die ganzen Radfahrkollegen und Kolleginnen, die halt unterwegs waren und halt gemerkt haben, in den letzten Jahren, seitdem ich mich sozusagen ja, für eine rein pflanzliche Ernährung entschieden habe, das waren ja eher ökologische Aspekte, die mich bewogen haben und soziale, weil ich so von so einer typischen Öko-Tussi liebevoll erzogen, sprich von meiner Mutter. Deswegen war ich eh schon mehr so in dieser ökologischen Richtung unterwegs und für mich waren es dann eher Welthungerproblematiken. Und ja, wenn ich überlegt habe, wie viel Fleisch, ja, Wasser benötigt, um da halt entsprechend ein Kilo von zu produzieren, war es für mich da vor ein paar Jahren einfach zu viel und ich dachte mir, okay, nee, brauche ich nicht. Ich war eh mehr so der Obst- und Gemüse-Junkie, also sprich eher so mehr auf Vitaminen und so und habe dann einfach als schönen Nebeneffekt gemerkt, statt es mir an Kraft mangelt, ganz im Gegenteil, ging es irgendwie viel besser auch. Vor allem die Regenerationszeit hat sich exorbitant verkürzt, sodass ich deutlich relativ schnell nach ja, schon ein, zwei Wochen ja, dann einen Unterschied gemerkt habe. Und das merkte nicht nur ich, sondern halt auch die anderen Freunde. Ne? Und so habe ich mich auch vor ein paar Jahren erst für diese Langdistanzen entschlossen und einfach mal gemerkt, okay, nach 200 Kilometer, da geht immer noch was, immer weiter, immer mehr. Und mittlerweile fahre ich halt tagtäglich meine 200 Minimum und ja, manchmal sogar mehr, so wie auch ja, jetzt in London sind es 1200, 400 Kilometer oder in Paris 1200 Kilometer, die ich gefahren bin am Stück, so mal zwei Tage durch. Und ja, ich habe einfach in den letzten Jahren, in den Anfangsjahren besser gesagt, immer viel selbst probiert, ausprobiert, selbstgemachte Energiekugeln, eigenes Energiegel. Und das sah natürlich auch recht exotisch aus, weil es nicht da so das Klassische war aus irgendwelchen Gelpacks oder irgendwie, ne? Und so kamen auch natürlich ein paar Sprüche zu Anfang. Und aber viele Leute sehen ja auch, okay, bei Facebook und Co., was ich da so poste, das ist dann nicht so das klassische Steak, sondern eher anderes, rein pflanzliches. Und ja, so meinten die Leute dann auch, ja, was machst du denn da? Weil die Leistung ist ja da, du gewinnst solche Sachen zum Teil ja auch. Das ja, weckt das Interesse von anderen und da erzähle ich gerne was. Ich bin nicht so der, würde ich sagen, Dogmat. Ich versuche eher mit Leistung die Leute aufmerksam zu machen für das Thema an sich und dass sie einfach mal anfangen und was ausprobieren und dann kann jeder selbst nach auch ein, zwei Wochen einen Effekt spüren und dann muss er selbst entscheiden, ob er das für gut empfindet oder nicht und entweder bleibt er dran oder ja, oder verfällt in alte Muster. So war das halt auch mit dem Buch und das kam oder kommt bisher super gut an in allen Schichten, also nicht nur bei den Radsportfreunden oder Radsportlern, sondern auch vor allem allgemein Ausdauersportler, aber auch Hobbysportler, ambitionierte Hobbysportler, weil es halt auch wirklich mit sehr wenig Hürden geschrieben wurde. Ne? Also das war mir auch wichtig. Ne? Also schnelle Rezepte sind da ja drin, 75. Schnell heißt für mich 5 bis maximal 15 Minuten und eine Handvoll Zutaten, recht unkompliziert. Und ja, es hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, der innere Schweinehund, ne? Weil den kenne ich auch noch sehr gut, auch noch hin und wieder. Ne? Sport macht ja bekanntlich hungrig. Und nach dem Sport hat man erstmal schon hin und wieder Heißung auf irgendwelche Sachen, die nicht so gut sind. Es ist schön, wenn man weiß, okay, komm, in 5 Minuten kann ich mir was kreieren, was dann auch wirklich gut ist von den Nährstoffen her. Vor allem, was der Körper genau jetzt gerade braucht, um halt die Regeneration nochmal ein Stück weit zu beschleunigen, zu unterstützen. Und ja, und das andere ist natürlich, es ist nicht nur gut, dass es schnell geht, sondern vor allem, und dass es so gute Zutaten sind, sondern dass die natürlich auch schnell da ankommen, wo der Körper sie braucht. Ne? So Open Window, ne? Man, so 15 bis 20 Minuten nach dem Workout ist der Körper halt total offen für alles, was man ihm gibt. Und so besser die Zutaten sind, sprich die Baustoffe, die man ihm reicht, umso besser kann er sich natürlich regenerieren und ist natürlich wieder fit für das nächste Abenteuer.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner.